ARD.
Ein Raum, schalldicht verschlossen. Metallene Rollläden verwehren den Blick nach draußen, ersticken jegliches Zeitgefühl. Deckenstrahler bündeln das Licht. Zwei Mikrofone werfen harte Schatten auf das höhenverstellbare Studiopult. Darauf Notizen, Wassergläser und ein geöffneter Laptop. Zwei Männer sitzen sich in grauen Sesseln gegenüber. Wohlwissend, sie erwartet eine Vernehmung der besonderen Art.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Ja, für euch geht's in die Rotenbaumchaussee 132, Rotenbaumchaussee 132. Dort haben wir einen Sonderfall im NDR Podcast-Studio. Hohe Anzahl an eingegangenen Mails und Kommentaren. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 16.44 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Ja, mein Name ist Marek Erhardt, heute mit einer ganz besonderen Folge und ich freue mich sehr darauf, denn wir können heute noch mehr aufklären als bisher.
Ich bin Ralf Martin Mayer, bin 44 Jahre bei der Hamburger Polizei gewesen und zuletzt als Polizeipräsident.
Diese Folge gehört voll und ganz euch. Ihr habt uns seit dem Start unseres Podcasts etliche Mails und viele Kommentare zu unseren bisherigen Folgen geschrieben. Ganz viel Lob war dabei, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben. Aber auch natürlich, und das gehört dazu, Kritik. Hut ab, ihr seid wirklich wahnsinnig aufmerksam. An einigen Stellen haben wir auch gedacht, oh ja, das ist uns ein bisschen durch die Lappen gegangen. Und teilweise habt ihr auch schon ganz schön Ahnung von der Materie. Also auf jeden Fall habt ihr viele Fragen und wir hoffentlich die Antworten darauf. Wir sprechen heute nämlich unter anderem über den Unterschied zwischen echten Polizisten und meinen Polizisten, den Fernsehpolizisten, über weitere Details im Fall der Säurefassmorde. Wir lernen dich, Ralf, besser kennen und wir sprechen über das Strafmaß bei Mord in Cold Cases und über das Image der Polizei in Deutschland. So, bist du bereit?
Ja, klar, Marek. Und für dich nochmal als kleine Vorwarnung, ich habe noch ein Quiz vorbereitet und ihr dürft dabei alle mitraten.
Das ist, glaube ich, in deinem Alter normal, nicht, dass man da quizt. Entweder ist es Bingo am Sonntag oder das Quiz jetzt hier bei uns im Podcast. Na gut, ist es kein Problem. Also, wir fangen tatsächlich wortwörtlich ganz von vorne an mit unserem Intro, in dem ihr immer einen Funkspruch hört. Dieser Funkspruch ist tatsächlich ein Funkspruch, wie er im Original lauten könnte oder wie er damals im Original auch gelautet hat, als der jeweilige Fall gerade anfing. Und dort wird immer wieder gesagt, Sonderrechte sind zugelassen unter Beachtung. Wir müssen das jetzt, glaube ich, endlich mal aufklären. Da gab es viele Zuschriften, aber wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil uns der Fall erstmal wichtiger war. Aber heute in dieser Folge wollen wir natürlich sagen, Ralf, Sonderrechte sind zugelassen unter Beachtung, danach die Uhrzeit, warum?
Dann fange ich auch mal ganz vorne an. Sonderrechte bedeuten die Möglichkeit, die Verkehrsvorschriften zu übertreten. Hört sich jetzt ein bisschen sehr nach Büro an. Und zwar in dringenden Fällen. Das heißt also zum Beispiel, wenn Eile geboten ist, schneller zu fahren als die 50 km/h, die man in der Stadt fahren darf.
Normalerweise ist ja festgelegt 50% schneller, also 75.
Ja, genau. Das ist so geregelt, jedenfalls in der Dienstvorschrift. Juristisch muss man sagen, gibt es nicht nur Sonderrechte, sondern auch Wegerechte. Das ist tatsächlich geregelt. Und zwar meint Wegerecht, dass die Polizei quasi anderen Verkehrsteilnehmer vorgezogen wird, also andere müssen Platz machen für die Polizei. Das hat man vielleicht nachts nicht. Wenn die Straßen leer sind, fährt man halt nur zu schnell, also schneller als erlaubt für den Normalbürger. Aber im normalen Stadtverkehr kommen ganz oft diese Wegerechte auch zum Tragen. Also die Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten, dazu gehören Blaulicht optisch und Martinshorn akustisch. Das Blaulicht und die Sirene zeigen also anderen Verkehrsteilnehmern an, hallo, jetzt kommt die Polizei, sie hat Vorrang und sie möchte den auch in Anspruch nehmen, also bitte macht Platz, fahrt an die Seite oder ähnliches. Die Technik heißt übrigens RTK.
Übersetz mal.
Rundumlicht-Tonfolge-Kombination, tut mir leid, aber die heißt so. Und so das können wir eben, ne, abkürzen und dann auch noch so tolle Begriffe wählen.
Aber ganz wichtig ist, die Streifenwagenbesatzung entscheidet nicht darüber, ob sie die Sonderrechte zulässt, sondern das macht der
Michelsprecher, es kommt aber darauf an, also der Michelsprecher ist ja der Funksprecher, der heißt in Hamburg Michelsprecher, so, also, naja, weil eben Hamburg und der Michel, ne, das ist eben eine enge Verbindung. Wenn die Einsätze über 110 kommen, dann entscheidet tatsächlich der Michelsprecher und sagt, Sonderrechte sind zugelassen. Und natürlich das Anwenden muss dann der Fahrzeugführer verantworten, der sieht ja, was vor Ort los ist. Es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel nachts Zivilfahrender, die werden angesprochen, da hinten passiert eine schlimme Straftat. Dann fragen die nicht erst den Michelsprecher, sondern dann lassen die die Sonderrechte zu, sagen das aber dem Michelsprecher und können damit dann eben auch so durch eigene Entscheidung Sonderrechte in Anspruch nehmen.
Nun gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass die Sonderrechte zwar zugelassen werden, aber Streifenwagen passiert immer wieder, nur mit Blaulicht durch die Stadt fahren. Das ist für die natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil das Martinshorn sie natürlich auch rechtzeitig ankündigt. Aber es hat Gründe, warum ab und zu auch mal die Sirene ausbleibt.
Also natürlich kann das auch aus taktischen Gründen passieren. Also wenn jetzt Einbruch gemeldet wird, Einbrecher am Werk zum Beispiel, dann will man natürlich nicht von Weitem schon, dass der Einbrecher hört, ah, jetzt kommen sie, jetzt flüchte ich mal, sondern dann versucht man eben das akustische Signal wegzulassen. Das muss aber auch mit der Verkehrssituation passen und man macht sogar das Blaulicht aus des Nächtens, weil man dann ja ganz gut dieses Blaulicht über Kilometer sehen kann. Also das hat eher taktische Gründe, würde ich sagen.
Ralf hat es gerade eben erklärt, auch dieser Begriff wird immer mal wieder fallen. Einbrecher am Werk. Am Werk ist tatsächlich auch ein Begriff, der bei der Polizei immer wieder benutzt wird. Am Werk heißt für euch, sie sind aktuell im Objekt, am Objekt. Und das ist, löst natürlich bei den Streifenwagenbesatzungen oder den zivilen Kräften auch immer einen irrsinnigen Jagdtrieb aus. Also wenn man hört, da sind Einbrecher am Werk, die sind aktuell noch am Tatort.
Ich weiß nicht, warum das nicht heißt Einbrecher bei der Tatausführung oder bei der Tat, aber es heißt...
Weil ihr anders seid, Ralf.
Genau, wir denken uns gerne solche Wörter aus. Jeder Funkspruch wird aufgezeichnet bei der Polizei, deswegen macht es auch Sinn, die Uhrzeit mitzusagen, damit man es gleich dokumentiert hat. Man kriegt manchmal Vorwürfe, dass man sagt, ihr wart nicht rechtzeitig da oder ihr habt falsch reagiert und dann guckt man eben nach in den Funkunterlagen. Was ist genau gesagt worden? Das kommt wirklich auch ab und zu vor, dass diese Dokumentationen quasi ja nachgefragt werden.
Tatsächlich hat sich da auch eine ganze Menge ereignet, denn als ich zum Beispiel mein Praktikum begann bei der Hamburger Polizei, gab es eine Zeit noch, da war noch nicht das GPS-Signal für die Streifenwagen verfügbar. Das heißt, da musste eigentlich die Streifenwagenbesatzung dem Michelsprecher mal sagen, wo sich das Fahrzeug befindet. Das ist dann irgendwann anders geworden. Das heißt, jetzt ist in der PEZ, in der Polizeieinsatzzentrale, eben auch zu sehen, wo der Streifenwagen XY gerade steht.
Gott sei Dank, das hat ja auch Eigensicherungsgründe und jederzeit kann der Michelsprecher eben sagen, der Wagen braucht Unterstützung, der steht da und da an dem und dem Punkt.
Die Streifenwagen haben ja auch Namen. Die Namen hängen mit den Wachen zusammen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Wache in Winterhude nehmen, das ist das PK, das Polizeikommissariat 33. Und da haben die Streifenwagen dann die Nummer 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt's, der Dienstgruppenleiter, der Chef der Einheit sozusagen, fährt meistens den 10. Das wäre dann der 3310. Und so können man dann eben ganz häufig auch zuordnen, welcher Streifenwagen von welcher Wache jetzt zu welchem Ort unterwegs ist.
Also das Praktikum bei dir hat wirklich genutzt, kann man wirklich sagen. Also das hätte ich ja eigentlich erzählen können, was du gerade alles erzählt hast. Aber genau so ist es. Peter 1 und Peter 331. Wobei auf dem 1 fährt häufig ja auch der Reviereinsatzführer bzw. der Dienstgruppenleiter mit. Weil ja nicht immer alle Streifenwagen besetzt sind, muss man auch sagen.
Genau. Absolut, absolut.
In der Urlaubszeit zum Beispiel.
Und damit wir es jetzt natürlich auch komplett machen, die zivilen Kräfte steigen dann ab 20 ein, also ab 21, 22, 23, genau.
Aber wir müssen noch unter Beachtung erklären, weil das wollen die Hörerinnen und Hörer natürlich auch hören. Warum, was heißt das unter Beachtung? Wir kürzen gerne ab, aber machen auch gerne kurze Sätze. Denn tatsächlich bedeutet unter Beachtung vorsichtig fahren. Der Volltext heißt unter Beachtung der besonderen Sorgfaltspflichten. Wenn also ein Polizist auf einem Streifenwagen hört unter Beachtung, denkt er sich den Rest dazu und weiß genau, fahr vorsichtig, beachte Sorgfaltspflichten und so ist der kurze Satz oder die kurzen Worte unter Beachtung zu erklären.
Also ich stelle mir das wirklich echt anstrengend vor. Stell dir mal vor, du ziehst jetzt mit deiner jungen Frau ziehst du jetzt irgendwo hin und suchst dir eine Wohnung und wohnst direkt neben einer Polizeiwache, neben einer Feuerwehr oder im Krankenhaus. Und ständig werden die Sonderrechte zugelassen. Also ein Krankenwagen kommt meistens immer mit Blaulicht und Sirene an. Da geht es dann wirklich auch ganz häufig um Leben und Tod. Da würde ich wahnsinnig werden.
Also ich kann das aus eigener Erzählung zumindest berichten. Mein Sohn hat neben dem Krankenhaus St. Georg gewohnt. Also er hat in der Nähe vom Schwanenweg gewohnt. Und dort war das schon nachts nervig. Aber es gab auch eben Zeiten, wenn nicht so viel Verkehr war, da sind die eben ohne das Martinshorn losgefahren und haben das dann erst etwas später angeschaltet. Aber im Wesentlichen war das schon so, dass er sagte, oh, immer wieder diese Geräusche. Da braucht man dann irgendwas auf die Ohren, damit man gut schlafen kann.
Kleine Anekdote am Rande. Ein Freund von mir aus New York hat mich in Hamburg besucht und das ist aber schon sehr lange her. Und der fragte mich nach einem Kassettenrekorder. Und dann gab ich ihm einen Kassettenrekorder und sagte, was willst du Musik hören? Du kannst ja auch hier über Schallplatte. Oder sagt er, nee, er hätte einmal die Straßengeräusche aus New York mit, weil er kann wirklich nur mit diesen Sirenen und mit den Straßengeräuschen okay. schlafen. Auch das gibt es. Das ist schon.
Da bin ich anders.
Ja, bist du anders. Ralf, apropos anders. Die Sterne auf den Schulterklappen, die sind ja auch immer mal wieder anders. Lass uns einfach mal über die Polizeiuniform reden, damit wir auch allen mal ein bisschen erklären, was eigentlich auf diesen Schulterklappen so vor sich geht.
Also, die Sterne sind entweder blau, silber oder gold. Die Anwärter auf den Polizeidienst im sogenannten mittleren Dienst, die haben gar nichts auf der Schulterklappe. Also erst wenn sie die Ausbildung bestanden haben, dann kommt der erste Stern. Dann geht es weiter. 2 Sterne, Hauptwachtmeister ist der 1 Stern. Und dann kommt Polizeimeister als 2. Dienstgrad. Der hat dann 2 Sterne, Obermeister 3 und so weiter, Hauptmeister 4. Und dann gibt es noch mit Zulage, da kommt noch ein 5. blauer Stern dazu. So könnten wir das jetzt beim Silber auch weitermachen. Der gehobene Dienst, also der Kommissar, hat 1 Stern und der Anwärter hat einen Streifen, silbernen Streifen drauf. Der Oberkommissar dann 2 Sterne und so weiter. Gold ist dann der höhere Dienst, da ist der...
Das sind ja die Silberrücken, ne, bei euch?
Das ist der, also im Prinzip ist das, wenn man so will, 1% des Personals, vielleicht 1,3% sind im höheren Dienst. Das sind also die Chefs der Wachen und höher. Da ist, wie gesagt, Polizeirat ist 1 Stern Gold, Polizeioberrat 2, Direktor 3. Und dann geht es weiter bis hin zu Eichenlaub, was dann dazukommt. Und man kann eigentlich sagen, der Anwärter, also der Blaue, der macht eine Ausbildung und fängt dann meistens mit dem Streifendienst an. Der gehobene Dienst, das ist das Bachelorstudium, da gibt es dann die silbernen Sterne. Und das Masterstudium, das ist dann der höhere Dienst, da gibt es dann die goldenen Sterne. Also diese 3 Ausbildungsgänge gibt es.
Lass uns mal ein paar Fragen zu unseren bisherigen Folgen vornehmen. Eine Folge, die euch ganz besonders bewegt hat, ist unsere Folge 2. Das ist der Säurefassmörder Lutz Reinstrom. Darin erzählen wir euch nämlich von Lutz Reinstrom, der mehrere Frauen entführt, eingesperrt, misshandelt, getötet und in Säurefässer gesteckt und bei sich im Garten in Hamburg und Schleswig-Holstein vergraben hat. Inga fragt, und das habe ich jetzt hier vor mir liegen als Mail, in dem Fall würde mich mal interessieren, was aus der Ehefrau des Mörders geworden ist, also der Frau von Lutz Reinstrom, der ja verheiratet war. Wie ist diese Frau mit all dem umgegangen, als herauskam, was der Ehemann Grausames getan hat?
Das ist natürlich eine sehr private Frage und deswegen kann ich sagen, so viel inhaltliche Informationen sind mir darüber nicht bekannt. Ich weiß nur, dass die Ehefrau sich von ihm getrennt hat, dass sie den Kontakt abgebrochen bzw. unterbunden hat und dass sie dann schließlich die Scheidung eingereicht hat. Es dürfte, glaube ich auch, oder es liegt ja nahe, dass es schwierig ist, mit so einer Vergangenheit des eigenen Ehemannes weiterzuleben. Und insofern haben die ehemaligen Eheleute heute miteinander nichts mehr zu tun.
Zur selben Folge hat uns auch Helga ausführlich geschrieben und liefert einige interessante Details. Sie sagt nämlich, dass sie den Säurefassmörder Lutz Reinstrom und auch Annegret, eines der Opfer, persönlich gekannt habe. Sie schreibt, meine Mutter und Annegrets Mutter waren Schulfreundinnen und hatten regelmäßigen Kontakt. So kannte ich natürlich auch Annegret, allerdings war sie circa 3 Jahre jünger als ich. Annegret kannte Reinstrom nicht nur aus dem Schwimmverein, sondern sie hatte auch eine Beziehung mit ihm. Und sie hat sich dann aber von ihm getrennt und hat einen anderen Mann kennengelernt. Aber aufgrund der schlechten Erfahrung mit Rheinstrom war sie zögerlich, mit ihm für ein Wochenende zu verreisen. Sie hatte ihre Mutter noch um Rat gefragt und kurz danach brach der Kontakt dann ab. Annegrets Vater war schon gestorben und so hatte Annegrets Mutter einen engen Kontakt zu ihren beiden Kindern. Annegrets Mutter war natürlich sehr aufgewühlt nach dem Verschwinden ihrer Tochter und brachte immer Rheinstrom damit in Verbindung und vor allen Dingen auch die Postkarten. Zur Erklärung nochmal ganz kurz, Rheinstrom hat ja dann Postkarten fälschen lassen, sprich die Opfer mussten Postkarten schreiben, in denen dann eben drin stand, mir geht es gut, mach dir keine Sorgen, ich bin jetzt lange im Urlaub, wie auch immer. Also er hat diesen Verdacht so ein bisschen von sich wegdrängen wollen. Aber auch diese ganzen Postkarten konnten die Mutter nicht beruhigen, weil sie sich sicher war, dass Annegret sich so nicht verhalten hätte. Sie ging dann zur Gerichtsverhandlung von Rheinstrom und da sprach er sie auch an und sagte, na, wie geht's denn ihrer Tochter?
Ja, es ist perfide.
Unfassbar, ja. Unfassbar. Und nach der Gerichtsverhandlung bekam sie dann einen Anruf einer Tageszeitung und fragte meine Eltern um Rat, ob sie sich interviewen lassen sollte. Meine Eltern rieten ihr allerdings dringend davon ab. Annegret ist in Rahlstedt ermordet worden und beim Transport der Leiche nach Basedow in Schleswig-Holstein hat Rheinstrom noch dafür gesorgt, dass ein völlig unwissender Freund direkt hinter ihm im Auto fuhr, damit ihm niemand hinten ins Auto fährt und so vielleicht eventuell die Leiche entdeckt wird. Frau Atzeroth-Freier und Annegrets Mutter verband dann noch bis zum Tod eine enge Freundschaft. Das wollte ich nur mal loswerden. Vielen, vielen Dank für die Zuschrift. Ralf, das sind Details, die euch Ermittlern bekannt waren?
Wow, das sind natürlich auch einige sehr private Details, die man eben nur kennt, wenn man befreundet war oder befreundet ist mit der Familie. Aber das meiste ist doch den Ermittlern bekannt. Auch die Tatsache, dass es eine Beziehung gab zum Täter. Natürlich die Schwimmverein-Bekanntschaft sowieso. Und vieles, was hier gesagt worden ist, konnte man ermitteln. Also insofern nicht so viel Neues, aber schon auch einiges Privates, wo ich sagen würde, das bereichert ja nochmal diese Geschichte ein wenig. Also vielen Dank dafür.
So, mehrere Hörer meinen, einen Fehler in unserer Säurefass-Mörder-Folge gefunden zu haben. In der Folge sagst du nämlich, Ralf, dass die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl erlassen hätte. Das sei jedoch so nicht möglich. Was sagst du?
Ja, das ist jetzt wirklich, trifft mich jetzt ein bisschen, weil Asche auf mein Haupt, kann ich nur sagen. Also seit 1983, dem legendären Kripo-Lehrgang, bei dem wird einem das Strafprozessrecht so geradewegs eingetrichtert. Seitdem weiß man das natürlich und ich kann nur sagen, das war hier sprachlich einfach ungenau. Tut mir leid. Also die Polizei regt an, die Staatsanwaltschaft beantragt und das Gericht erlässt selbstverständlich Beschlüsse. Und so genau in der Reihenfolge muss es immer lauten. An der Stelle waren wir einfach ein wenig zu kurz. Vielleicht wollten wir Zeit sparen, ich weiß es nicht.
Also, das haben wir auch geklärt. Und vielleicht können wir dann auch noch eine andere Kritik einfach mal kurz ansprechen. Es wurde auch immer wieder gesagt, warum sagt ihr eigentlich immer so viel eure Vornamen, was wir deutlich weniger mittlerweile machen. Das hat natürlich folgenden Grund. Das sind zwei neue, frische Stimmen, die einen Podcast machen. Und wir wollten natürlich euch auch in die Situation bringen, zu wissen, wer ist Ralf, wer ist Marek, wer antwortet jetzt eigentlich gerade wie. Und ja, aber es stimmt, es war an einigen Stellen wirklich zu viel. Das haben wir jetzt.
Ja, Marek.
Haben wir deutlich eingeschränkt. Ja, absolut. Jens hat uns ein paar Vorschläge für zukünftige Fälle geschickt. Ganz besonders interessieren ihn Cold Cases. Von einem Cold Case, der erst Jahrzehnte nach der Tat aufgeklärt wurde, erzählen wir euch ja auch in der Folge 4, nämlich die erstochene Edelprostituierte. Jens, da unbedingt mal reinhören. Ralf, du sagst ja in der Folge, dass alle paar Jahre in alte Fälle geguckt wird. Gibt es eigentlich Polizisten, die auf Cold Cases spezialisiert sind oder macht ihr das irgendwie anders?
Also beides gibt es. Von Jahr zu Jahr gehen die Bundesländer mehr dazu über, auch Spezialgruppen, Spezialsachgebiete zu bilden. Zum Teil, habe ich gehört, hat ein Land mal mit pensionierten Beamten gearbeitet. Das ist aber inzwischen ausgelaufen. Das war in Nordrhein-Westfalen ein Versuch. In Hamburg heißt die spezielle Einheit für diese sogenannten Cold Case Fälle LKA 44. Da gibt es nämlich ein Sachgebiet für CCU, also Cold Case Unit oder Cold Case Fälle. Es gibt auch ein anderes Sachgebiet für Langzeitvermisste. Das ist auch neu. Aber diese Kollegen sind spezialisiert. Kürzlich, es ist noch nicht lange her, im November gewesen, da haben sie einen Mord nach 42 Jahren aufgeklärt. Der Fall ging durch die Presse. Am 1. Januar 83 wurde im Bereich Nagelsweg-Amsingstraße ein damals 41-jähriger Prostituierter, soweit ich erinnere, in seinem Wohnwagen erschossen. Und wie häufig in diesen Fällen hat eine damals gesicherte DNA-Spur zum Täter geführt. Und zwar jetzt erst nach so vielen Jahren, nachdem die Untersuchungsmethoden sich so verfeinert haben, konnte ein 61-Jähriger, also heute 61-Jähriger, identifiziert werden. Und den haben dann Hamburger Zielfahnder auch kürzlich in Hamburg-Finkenwerder verhaftet. Aber auch die alten Fälle werden noch, wenn Zeit ist, und es ist immer noch mal zwischendurch mal Zeit, von der Mordkommission gesichtet. Das heißt also, es gibt so beides. Es gibt die Spezialisten und es gibt auch die, die ja auch Spezialisten sind in der Mordkommission, die sich noch mal ihren alten Fällen zuwenden, wenn die immer noch nicht geklärt sind.
Zur Folge 4 haben wir auch mehrere Mails von euch bekommen mit Fragen zum Strafmaß. Marc schreibt hier, erstmal vielen Dank für diesen interessanten Podcast und die Einblicke in die Polizeiarbeit. Achtung, jetzt muss ich allerdings eines sagen. Es gibt ja auch welche, die vielleicht noch nicht alle Folgen gehört haben. Deswegen gibt es jetzt hier eine kleine Spoilerwarnung. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Folge 4 noch nicht gehört habt, eine Minute weiter zu skippen. Sonst seid ihr in dem Fall weiter, als es euch vielleicht recht ist. Der Täter ist doch wegen Mordes verurteilt worden. Und ich dachte bisher, das Strafmaß für Mord sei immer lebenslang. Wieso lag das Strafmaß in diesem Fall dann aber nur bei 7 Jahren? Das möchte Marc gerne wissen.
Ja, danke für die Frage. Das Strafmaß war in dem Fall genau 7 Jahre und 6 Monate. Denn wenn man das liest, den Tatbestand des Paragraphen 211 Mord im Strafgesetzbuch, dann hat man wirklich das Gefühl, es gibt keine Ausnahmen. Da steht 15 Jahre. Aber es gibt die Ausnahmen, wenn auch nur wenige. Und zwar sind die niedergelegt in den Paragraphen 20 R21 Strafgesetzbuch und 49. Bei dem Paragraph 20 geht es um völlige Unzurechnungsfähigkeit. Okay, das passt hier nicht, dann wäre er gar nicht verurteilt worden. Der Paragraph 21, da geht es um eingeschränkte Einsichtsfähigkeit. Da kann man also vom 15 Jahre abweichen. Aber hier sind wir wahrscheinlich beim 49. Allgemeine Milderungsgründe heißt es da im Gesetz. Und dort heißt es, ist eine Milderung nach dieser Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen, so gilt für die Milderung Folgendes: An die Stelle einer lebenslangen Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren. Das heißt also, man kann abweichen, wenn Milderungsgründe das Gericht sieht oder darauf erkennt. Aber die Strafe darf dann nicht unter 3 Jahren sein. Ist sie hier ja auch nicht mit 7 Jahren. Nun bin ich kein Richter. Ich weiß, die Erinnerung der Kollegen ging so weit, dass man gesagt hat, das hat was zu tun mit der langen Zeit, die das zurückliegt und mit der, ja, mit dem, dass der Täter das lange mit sich trägt und so weiter. Aber da will ich mich jetzt nicht aufs juristische Glatteis begeben. Also halte ich es kurz mit der juristischen Abhandlung und antworte auf die konkrete Frage. Und die heißt, ja, in aller Kürze, es gibt Möglichkeiten abzuweichen.
Ralf, wenn man seinen Podcast nennt True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, dann zieht das auch vielleicht den ein oder anderen Kollegen aus dem Knick. Und du musst jetzt ziemlich stark sein, weil du wirst dich jetzt mit einem Profi messen müssen, nämlich einem ehemaligen Rechtskundelehrer der Akademie der Polizei. Du hast die Akademie damals sogar noch geleitet. Wenn man deinen Lebenslauf sich anschaut, da warst du auch kurz bevor du dann Präsident wurdest. Und er hat einen Hinweis zu unserer allerersten Folge. In der Übertöter von St. Pauli wundert sich Herr Erhardt, ich glaube, er meinte mich, also Marek, darüber, dass nach der Überprüfung einer Wohnung, ob dort jemand zu Schaden gekommen ist, die Personalien der angetroffenen Person nicht näher abgeprüft wurden. Denn im Nachhinein hatte sich ja herausgestellt, dass die Person per Haftbefehl gesucht wurde. Herr Meyer entgegnet sinngemäß, dass diese Person ja nicht irgendeiner Tat beschuldigt wurde und es daher keinen Grund gegeben habe, weiter nachzuforschen. Herr Meyer stellt das als normales polizeiliches Verhalten dar. Es mag so sein, dass das normales polizeiliches Verhalten ist. Das habe ich auch oft so feststellen müssen. Aber zumindest bei heutiger Rechtslage wäre es gemäß § 48 1 Absatz 3 zulässig, die rechtmäßig erlangten personenbezogenen Daten mit dem Fahndungsbestand abzugleichen. So, diese Bestimmung war ein Steckenpferd in meinem Unterricht. Ralf, das ist natürlich dann...
Ich war da nicht in dem Unterricht.
Naja gut, aber ich sag's dir nur. Ich habe versucht, den Auszubildenden einzutrichtern, wann immer es rechtlich zulässig ist, einen Datenabgleich mit dem Verhandlungsstand durchzuführen, da es zu dem ein oder anderen Zufallstreffer führen kann. Das macht auch absolut Sinn. Dieses habe ich dann versucht, in praktischen Übungen zu vertiefen. Ob ich damit Erfolg hatte, weiß ich nicht. Ich kann Sie beruhigen, bei Ralf hatten Sie anscheinend keinen Erfolg. Also zumindest seit Existenz des POL-DVG dürfte die Polizei diese Art von Nachfragen halten.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, das ist wichtig, auch für die heutige Zeit wichtig, dass man ja einfach weiß, dass es so eine Vorschrift gibt. Und ich lerne auch immer gern dazu. Es nützt nur für den Fall nicht so viel, weil der spielt 1985, da gab es das POL-DVG, also das polizeiliche Datenverarbeitungsgesetz, noch nicht. Es gab aber das Volkszählungsurteil, nämlich 83, und die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt. Also jeder hat selbst das Recht, darüber zu bestimmen, was mit seinen Daten passiert. Also muss man schon sagen, die Kollegen brauchten damals eine Rechtsgrundlage, warum sie diesen, das war ja quasi ein Zeuge, um den man sich damals Sorgen gemacht hat. Später war es der Täter, aber das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da hätte man sich schon eine gute Begründung ausdenken müssen, beziehungsweise eine Rechtsgrundlage suchen müssen. Und die gab es damals nur in der allgemeinen Aufgabenzuweisung. Ja, nun würde ich sagen, nach meiner Meinung hätte das auch gereicht. Aber ich wollte damals auch eher erklären, warum ich den Kollegen jetzt keinen Vorwurf mache, die das jetzt eben so gemacht haben. Und außerdem hat es ja die Davidwache geheilt, weil dort ist ja dann ein Kollege, wir erinnern uns, den Kollegen E., der ist es dann ja wirklich der Sache auf die Spur gegangen, hat gesagt, mal, da gucke ich mal, ob der bei uns im System gesucht wird. Und so ist die Geschichte ja dann ins Rollen gekommen. Also trotzdem vielen Dank, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt auch für die heutige Zeit, in der wir eben eine neue Rechtslage haben.
Du hast gerade eben was gesagt, was auch immer wieder falsch gemacht wird, deswegen nehme ich den Ball kurz auf. Du hast es natürlich richtig gemacht, aber es ist die Davidwache und nicht die Davidswache. Ganz viele Leute sagen immer, wir waren heute auf der Davidswache und haben Anzeige erstattet. Nein, tatsächlich jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin, die dort arbeitet, der drehen sich die Fingernägel um. Es heißt Davidwache und nicht Davidswache.
Sagst du jetzt, ich hätte Davidswache gesagt?
Nein, ich habe gerade gesagt. Nein, ich habe gesagt, du hast es richtig gesagt.
Oh Gott sei Dank, weil das wäre mir jetzt peinlich.
Aber auch empfindlich im Alter.
Das wäre mir peinlich, den Kollegen der Davidwache gegenüber.
Nein. Das ist alles gut.
Okay, danke. Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Im Podcast Abenteuerdiagnose nimmt euch unsere Kollegin Anke Christians mit auf spannende Medizinabenteuer. Ja, in jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen, deren Leben im wahrsten Sinne des Wortes komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen. Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose. Es ist wirklich, wirklich wie ein Krimi, eine echte Empfehlung, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, in den Röntgenbildern oder vielleicht einer Nervenwasserprobe? Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen. Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Über diese Mail hier haben wir uns ganz besonders gefreut. Monika aus Leipzig schreibt, ich bin ein großer Krimi-Fan, nicht aus Sensationslust, sondern auch wegen der Motivation der Täter und vor allem wegen der Arbeit der Polizei. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man als Opfer manchmal nicht ernst genommen wird und es wirklich auf die Empathie des Polizisten ankommt. Ihr Podcast ist ehrlich und gibt auch fehlerhaftes Verhalten der Polizei zu. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Monika, vielen, vielen lieben Dank für diese Nachricht, für deine Mail, denn das ist Ralf und mir ganz besonders wichtig.
Ja, danke für den Spot auf dieses Thema. Wir wollen der Perspektive und der Betroffenheit von Opfern ein Schwerpunktthema widmen und immer wieder schauen in den Fällen, wo wir auf das Thema kommen. Ich glaube, wir sind uns einig, das Rechtssystem widmet den Tätern die deutlich größere Aufmerksamkeit. Und wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, war das auch nicht immer leicht auszuhalten, auch als professioneller Teilnehmer sozusagen. Und ich fand das auch nicht immer leicht auszuhalten, auch als Profi in diesen Themen. Also, wir wollen den Opferschutz im Blick haben und im Podcast auch darauf hinweisen, wer eigentlich alles Opfer ist. Opfer ist ja nicht nur der unmittelbar Betroffene, sondern das gesamte Umfeld, die Familie, die Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, also viel, viel mehr als die eine Person, die man vielleicht immer im Blick hat. Und das ist für uns ein Aspekt. Das Thema ist sehr, sehr weitläufig. Ich finde auch, wir müssen immer selber gucken, wo können wir das berücksichtigen. Denn das zu thematisieren ist das eine. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch gucken, was können wir in unseren Folgen machen. Deshalb verfremden wir Namen, wir verfremden auch Orte. Und versuchen eigentlich auf die Art und Weise den Opfern Rechnung zu tragen. Und wir würden oder nehmen sogar Abstand in bestimmten Fällen, wenn es eben Argumente dafür gibt, die Folge nicht zu bringen. Auch das ist für mich oder für uns ein Teil von Opferschutz.
Eine Frage, die ja immer wieder aufkommt, wenn über Verbrechen berichtet wird und nicht selten hört man nach Straftaten, der Täter sei Polizei bekannt gewesen und es wurde vor ihm gewarnt und er könne in Zukunft eine Straftat wieder begehen. Vorwurf und Frage werden dabei oft im wahrsten Sinne des Wortes kombiniert. Warum schafft man es nicht, solche Menschen besser zu überwachen? Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage, weil das ist wirklich etwas, was die Bevölkerung umtreibt.
Ja, auch dafür vielen Dank, weil es doch die Möglichkeit gibt, da ein bisschen was zu sagen und das ein bisschen aufzuklären. Natürlich gibt es da auch Fehler. In der Vergangenheit hat es da auch Fehler gegeben und die tun einem als Ermittler oder als Polizist auch weh. Trotzdem muss man sagen, Polizei bekannt, wenn wir jetzt mal bei dem Begriff bleiben, heißt ja, dass die Person wegen Straftaten angeklagt war, verurteilt wurde und dass wir in unserem System, also dem Auskunftssystem der Polizei, kurz POLAS, das sehen können. Wir können also sehen, der hat schon mal einen Einbruch begangen oder auch ein Sexualdelikt begangen. Dagegen spricht jetzt aber erstmal die Unschuldsvermutung, wenn der aus der Haft entlassen ist, die Strafe abgesessen ist, berechtigt das nicht zu Maßnahmen. Das muss man auch immer wieder sehen. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, wir dürfen da jetzt durchsuchen, nur weil der früher mal ein bestimmtes Delikt begangen hat. Aber natürlich hat man ihn dadurch im Blick, auf dem Schirm. Man darf auch zu dem Mann oder zu der Frau fahren, meistens sind es ja Männer, und darf dort nachfragen, was er vielleicht zur Tatzeit gemacht hat oder ähnliches. Aber die Möglichkeiten, also wirklich die Eingriffsmöglichkeiten, die ergeben sich nicht aus dem Begriff, dass der Polizei bekannt ist, sondern da muss man genau gucken, was steht im Gesetz. Und häufig sind es ja Fakten, die man braucht. Man braucht reale Anhaltspunkte. Und ja, bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Man kann in solchen Fällen, wenn derjenige in der Lichtbilddatei abgelegt ist, beziehungsweise sein Bild, dann kann man natürlich eine Lichtbildvorlage beim Zeugen machen. Also ganz die Hände gebunden sind einem nicht, aber das reine, wir haben doch gewarnt vor dem oder so, das hilft uns noch nicht, das gibt uns noch nicht die Möglichkeiten, wirklich rechtlich Möglichkeiten gegen den Mann vorzugehen.
Ich glaube, ein ganz großes weiteres Problem ist, das wirst du mir recht geben, ist eben auch immer noch das Thema Föderalismus. Polizei ist Ländersache. Es ist auch manchmal ganz schwierig für Beamte von euch, für Kollegen von dir, Informationen über einen Täter zu bekommen, der vielleicht aktenkundig in Bayern geworden ist. Das dauert immer ein bisschen länger als normal. Und auch ich habe es in meiner Praktikumszeit erlebt, da haben wir einen Einbrecher gekriegt und der ist mehrfach straffällig geworden in Nordrhein-Westfalen. Und es hat tatsächlich 1,5 Tage gedauert, bis man das wusste. Das sehe ich tatsächlich auch für mich so. Ich finde den Föderalismus richtig. Und trotzdem, gerade beim Thema Polizei und bin ich so der Meinung, müsste einfach eine bessere Vernetzung stattfinden. Also das ist schon häufig ein echtes Thema.
Ich muss das ein bisschen erklären, weil es gibt überörtliche Delikte, die von überörtlicher Relevanz sind. Da findet ein solcher Datenaustausch statt. Die werden dann in eine Datei eingestellt, wo man darauf zugreifen kann. Das sind in aller Regel dann auch schwerste Verbrechen und Straftaten, ich sag mal, von überörtlicher Relevanz. Es gibt im Moment das Bestreben eines gemeinsamen Datenhauses des Bundeskriminalamtes, wo dann, zumindest wenn man der Initiative einiger Länder folgt, alle Daten drin sind, also alle Straftaten drin sind, sodass es in Zukunft eben nicht mehr vorkommt, dass man vielleicht bei örtlichen Straftaten, die man heute nur örtlich einschätzt, dass man dort eben nichts mehr darüber erfährt, außer man wüsste zufällig, dass das in Hamburg oder in Kiel irgendwo ist. Aber das wird Zukunft sein, dass wahrscheinlich mehr über mehr Daten sich schneller ausgetauscht werden kann.
So, die Eingangsfrage war, Vorwurf und Frage werden oft kombiniert bei dem Thema, wenn man erfährt, dass ein Mann oder eine Frau straffällig geworden ist und warum man die nicht besser im Blick hat und warum sie dann auch manchmal wieder in der Lage sind, wieder wiederholt Straftaten zu begehen. Einigen wird deine Antwort sicherlich genügen, anderen aber wohl grundsätzlich aus Prinzip nicht. Die Polizei genießt zwar ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung, aber sind wir mal ganz ehrlich, wird auch immer wieder stark kritisiert. Anlass dazu geben, dann aber auch beispielsweise zum Beispiel rechtsextreme Polizeichats, wie in Hessen gerade. Wie ist dein Blick darauf?
Naja, also wenn wir jetzt zum Thema kommen, also Straftaten durch die Polizei, darum geht es ja, und vor allen Dingen hier speziell um rechte Straftaten. Da muss ich sagen, an die Polizei müssen hohe oder höchste Ansprüche angelegt werden. Punkt. Also das ist für mich ganz klar, die Polizei greift in Rechte ein von Menschen und deswegen muss sie ganz besonders in ihrem Verhalten sich daran orientieren, dass sie sich wirklich nichts zu Schulden kommen lässt. Das ist auch mein Interesse während meiner Zeit gewesen in der Polizei, auch als Polizeipräsident, den Kolleginnen und Kollegen auch klarzumachen, wir müssen ein Menschenbild leben, das sich an den Werten unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung orientiert. Und wenn wir Verstöße dagegen feststellen, dann müssen die konsequent sanktioniert werden. Da gibt es bei mir auch gar kein Vertun. Menschen, deren Gesinnung gegen unsere Verfassung, wir nennen das ja freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Polizei, so sprechen wir darüber, die müssen dann, aus meiner Sicht geht da kein Weg dran vorbei, aus dem Dienst entfernt werden. Natürlich haben die gibt es ein Verfahren, ein faires Verfahren, aber rechtsextremes Verhalten ist für mich nicht tolerierbar. Da habe ich also gar keine, brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Ich bin übrigens jedem dankbar, der das offen macht, der, wenn er das im Dienst bemerkt, der dann also klar das zur Anzeige bringt, denn die Polizei muss selbst das größte Interesse haben, an solchem, so ein Fehlverhalten aufzuklären.
Ralf, du warst über 40 Jahre aktiv bei der Polizei, hast als, wie wir wissen, als Streifenpolizist angefangen, wurde später dann Pressesprecher und letztendlich Hamburgs Polizeipräsident. Ein Job, in dem man Tag und Nacht eigentlich ja erreichbar sein muss, in sekundenschnelle Entscheidungen fällen muss. Was war für dich im wahrsten Sinne des Wortes die schwierigste Entscheidung deiner Karriere?
Die eine schwierige Entscheidung, das kann ich vorwegnehmen, die ich jetzt so rausstellen kann, die gibt's nicht. Also dafür gab es wahrscheinlich auch zu viele schwierige Entscheidungen. Erstmal habe ich jedes Mal, wenn eine Entscheidung zu treffen war, habe ich eigentlich immer die Verantwortung gesehen in dieser Entscheidung. Also auch natürlich die Möglichkeit, was zu verändern, was zu gestalten, aber eben auch die Verantwortung. Und dazu gehört für mich auch ein Stück Demut vor so einer Entscheidung. Und insofern, wenn ich jetzt mal so über die Einsätze nachdenke, da waren schwierige Entscheidungen dabei, gefährliche Einsätze, Täter bewaffnet. Wir hatten einen Fall mit einem Täter mit der Handgranate, wo letztlich die Schusswaffen eingesetzt wurden. Der Täter ist dann verstorben. Das ist schon etwas, was einem wirklich lange beschäftigt. Also da gibt es einige Entscheidungen, die eben ja immer mit Risiken verbunden waren. Und insofern ist da sicherlich, ja, gibt es mehr als eine Entscheidung. Personalentscheidungen genauso. Es gab eine Reihe von schwierigen Personalentscheidungen. Auch da ist es ja immer so, man entscheidet sich für jemanden und damit automatisch gegen eine Reihe anderer. Und deswegen sind Personalentscheidungen für mich genauso schwierige Entscheidungen gewesen. Und wenn man das alles zusammenzählt, würde ich sagen, es waren einige Entscheidungen dabei, die schwierig waren.
In den gut 40 Jahren hast du ja einen unglaublichen technologischen Fortschritt miterlebt. Es ging los, dass du ja damals dieses große Funkgerät, das analoge Funkgerät, dann wurde es irgendwann Digifunk, was ja auch nicht unbedingt immer so viel besser ist. Da gibt's ja auch immer noch so Abdeckungsprobleme. Dann DNA-Analyse, also ja, konntet auch viele Fälle klären aufgrund dieser technischen Fortschritte. Wie digital ist denn die Polizei heute eigentlich unterwegs?
Naja, würde ich sagen, da gibt es noch einiges zu tun. Ich würde mich selber als Architekt der mobilen Polizeianwendungen bezeichnen, weil ich 2015 schon gesagt habe, wir brauchen ein Smartphone für die Polizei, wo quasi diktiert wird, wo drauf geschrieben wird, kleinere Anzeigen geschrieben werden und wo man Abfragen machen kann. Das hat dann ein bisschen gedauert. Inzwischen ist es etabliert und ist aus meiner Sicht auch eine enorme Unterstützung. Mittlerweile ist die Polizei ja dabei, KI zu entwickeln, zu testen und immer mehr KI-Anwendungen auf den Weg zu bringen. DNA-Analytik, würde ich auch sagen, ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Videotechnik auch. Wir haben jetzt die Situation am Hansaplatz, dass da eine Videoüberwachung mit Strichmännchen läuft und nur das reale Bild eingeschaltet wird, wenn es wirklich zu einer scheinbaren Straftat kommt. Das könnte für mich mal ein Durchbruch sein, um mehr Akzeptanz für Videoüberwachung zu haben in der gesamten Stadt. Ob man Stimmgutachten nimmt, EncoChat, also sind viele Dinge, viele technische Dinge, die sich entwickelt haben und die, ja, wo man sagen kann, da haben wir einen guten Stand. Man muss aber auch immer sagen, die Kriminellen haben ja nun leider Gottes auch genug Geld und verfügen insofern auch immer wieder über Technik, über Top-Technik. Insofern sehe ich hier eher so ein Wettlauf miteinander. Und bei dem Wettlauf muss man eben versuchen, immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Was mir noch nicht richtig gefällt, ist das Projekt Datenbanken. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen für Bund und Länder. Ich glaube, dieses Projekt ist jetzt schon einige Jahre dabei. Und hier hoffe ich, dass sich bald dort ein Durchbruch ergibt und dass wir schon in einigen wenigen Jahren dann ja hier ein gemeinsames Datenhaus haben, wo eben schneller und besser zwischen den Ländern abgefragt werden kann.
Zeitgleich musst du natürlich auch die Justiz ein bisschen entlasten, wenn du dir mal überlegst, wie viele offene Fälle es im Moment gerade bei der Staatsanwaltschaft gibt. Du wartest teilweise jahrelang auf, also jetzt übertreibe ich, jahrelang auf irgendwelche Urteile oder auf irgendwelche Ansagen von denen und dann wird es meistens eingestellt. Also das passiert ja auch ganz häufig. Also ich glaube, auch da ist ein ganz hoher Bedarf, entweder mehr Staatsanwälte und mehr Juristen einzustellen. Irgendwie muss man dieser Sache ja Herr werden.
Ja, und die Massen müssen bewältigt werden. Da hat mein Nachfolger zusammen mit dem Generalstaatsanwalt ein gutes Projekt angestoßen. Und ich hoffe, dass das auch hilft, weil wenn man sich dann wirklich konzentrieren kann auf bestimmte Fälle, auf schwere Fälle und nicht in der Masse sozusagen ertrinkt, dann ist das auch ein wichtiger Beitrag für die Rechtspflege in Hamburg.
So, wir wollen natürlich mal ein bisschen privat werden. Wer dich kennt, weiß, du stehst sehr auf Liebesfilme. Das ist so das, was du dir sehr, sehr ja. unfassbar gerne anguckst. Guckst du denn eigentlich auch gerne Krimis?
Romy Schneider, ja. Krimis, ja. Ich rede mir auch gerne mal auf, wenn mal wieder irgendwas passiert. Vor allen Dingen, wenn Kommissare alle möglichen psychischen Probleme der Welt haben und was da noch so immer gezeigt wird. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind meine Favoriten, neben Soko Hamburg natürlich, das ist übrigens die beste Serie, die ich kenne, gucke ich ganz gerne auch diese Jokey-Polizeifilme. Also Hubert ohne Staller oder Hängersch oder Frank Drebin.
Du bist ja, gilt's ja so ein bisschen als der Frank Drebin von Hamburg, ne?
Aber wirklich, ich kann auch ein bisschen über Polizei lachen und lache auch gerne über Polizei. Insofern sind das so ein bisschen meine Favoriten, da ist es dann auch nicht ganz so ernst. Übrigens, Soko Hamburg ist ernst gemeint, ist wirklich gut gemacht und gut, wäre jetzt auch blöd, du hast bei uns intensiv Praktikum gemacht und das zeigt, glaube ich, auch diese Realitätsnähe in der Soko. Und ich bin froh, dass sich das dann auch bewährt hat.
Ralf, was man beim Fernsehen ganz häufig so sieht, ist ja immer so diese Situation Good Cop, Bad Cop. Also auch gerade bei Verhören, dass eigentlich einer immer den Bösen spielt und dann geht er kurz raus und sagt, naja, mein Kollege ist schon, der ist also, normalerweise hätte er sich jetzt mit dem Kopf auf die Tischkante gehabt, aber ich bin eigentlich, ich kann ihm da helfen. Also ich weiß, wie man ihn bändigt. Sie müssen mir nur ein bisschen was geben. Ist das bei euch auch so?
Okay, das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, was du bringst. Das würde ich schon mal sagen, nein, das ist nicht so.
Schade.
Aber grundsätzlich ist das, ohne dass es jetzt irgendwie ein Konzept ist oder eine Strategie ist, kommt das natürlich schon vor. Ich finde das auch durchaus legitim, jetzt mal nicht von dem Beispiel ein bisschen weg, sondern einfach so, dass man unterschiedliche Zugänge versucht zu kriegen zum Beschuldigten in einer Vernehmung. Ich kann mich in der Vergangenheit auch daran erinnern, dass das schon mal der Fall war. Ich selber ja, würde sagen, das kann helfen. Allerdings
würdest du denn lieber machen? Wärst du lieber Bad oder Good Cop?
Ich kann mir beides vorstellen. Es kommt auf die Situation an.
Bad Cop kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Aber man muss sich vorstellen, dass natürlich Vernehmung heute.
Sei mal Bad.
Nicht.
Siehst du, das
ist die Vernehmung ist nicht so ein Mittel, was mir jetzt nichts anwendet, sondern häufig muss man erstmal mit dem Anwalt sprechen und dann ist der Anwalt dabei in aller Regel und so. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, dann so ein Konzept mit durchgreifendem Erfolg durchzuführen. Häufig wird auch nur durch einen vernommen. Also ich glaube, man kann sagen, ja, das kommt mal vor, aber es ist jetzt keine Strategie oder kein Konzept.
Ralf, ich bin tatsächlich durch mit meinen Fragen und ich verspreche euch, wir werden das sicherlich irgendwann nochmal machen, weil es ist wirklich ganz cool, dass man die Möglichkeit hat, so viel Informationen von Ralf Martin Meyer zu bekommen und auch solche Einblicke in die Polizeiarbeit. Du hast vorhin was ganz Großes angekündigt.
Ja.
Du bist ja, weiß ich, am Sonntag gerne Bingo-Gucker. Du hast dir ein Quiz ausgedacht.
Kein Polizeipodcast ohne das Quiz über die Abkürzung bei der Polizei.
Ah ja, das ist ein ganz...
Also es geht ja darum, ob dein Praktikum jetzt was gebracht hat, ne? Also jetzt wirklich, nicht nur die Beratung von Soko Hamburg, sondern jetzt geht es darum, was ist hängen geblieben aus der Abkürzungswelt. Und
aber bevor wir das machen, warum kürzt ihr alles ab? Ihr kürzt wirklich alles ab.
Ich glaube, das ist irgendwo hat es mit dem Funk zu tun, weil vieles über Funk und dann musst du halt schnell und kurz sein und... Als ich zur Polizei kam, da war das schon alles abgekürzt. Also ich würde sagen, müssen wir ganz tief graben. Nein, ich glaube schon, dass man einfach Zeit spart. Und
ja.
Also ich beginne mal mit EP.
Also der EP ist die Essenspause. Und tatsächlich wird die Essenspause gerne von den Streifenwagen auch beim Michel-Sprecher angefragt. Das klingt dann so, dass sie dann sagen, Michel für den 33.1 kommen. Wie sieht's denn aus mit einer EP warm? Und dann sagt der Michel-Sprecher, ja, wir haben im Moment nichts für euch, dann guten Appetit. Das sagen die wirklich so.
Richtig, und warm ist ja wichtig. Ich habe noch nie EP kalt gehört, sondern warm ist ja wichtig, weil es soll ja nicht kalt werden. Also insofern ist das so das Signal. Also wenn du jetzt nichts ganz Wichtiges hast oder gibt das im anderen Streifenwagen, weil wir haben ja jetzt die dampfenden Pommes auf dem Teller sozusagen.
Genau, nun muss man aber auch eine kleine Anekdote erzählen. Als ich am PK-15, also an der Davidwache war, bin ich mit dem Streifenwagen gefahren und dann hat der Polizist gefragt über Funk, ob eine EP warm möglich wäre. Wir wollten in Altona zu so einem Imbiss. Und da sagte ungelogene Michel Sprecher, Leute, sag mal, ihr hört doch Funk. Ihr seht doch, was gerade bei uns los ist. Nein, EP warm ist nicht gestattet.
Richtig so.
Ja, ne? Finde ich auch. Genau. War auch eigentlich nur eine Fangfrage.
VDT.
Ja, VDT, weiß ich auch. VDT ist Verdacht der Trunkenheit. Das heißt, man fährt hinter jemandem her und man sieht, der fährt vielleicht Schlangenlinien und dann sagt häufig der Streifenwagen, die Streifenwagenbesatzung, Michel, wir haben hier Verdacht auf VDT, also oder wir haben hier ein VDT. Dann wird das Kennzeichen durchgegeben, der Fahrzeugtyp und auch vor allen Dingen die Stelle, wo das Fahrzeug gestoppt wird.
Dann habe ich noch VF.
VF.
Michel, wir sind mit VF am Stütz. Also so wäre der gesamte Funkspruch.
Ja, da ich ja bei den Zivilen war, hilf mir mal schnell.
Ihr habt nie geschrieben, ne? Nee, ihr habt nie Vorgangsfertigung.
Ach, ihr habt nie geschrieben. Da bin ich raus, weil ich musste ja nie was schreiben.
Richtig.
Ja. Richtig. Ah, okay, VF. Dann finde ich auch, gehört auch, Stütz ist übrigens auch sehr interessant. Das ist im Endeffekt die Abkürzung für Stützpunkt.
Genau.
Für das Polizeikommissariat. Und dann sagen die ganz häufig, wenn sie eine Festnahme haben im Auto, Michel, wir kommen jetzt mit einer zusätzlichen zum Stütz. Mit einer zusätzlichen zum Stütz, bitte das Rolltor. Und
genau.
Das Rolltor ist dieses Tor, was dann aufgefahren wird von innen drin, von der Wache, damit der Streifenwagen reinfahren kann und die Person sicher entladen wird.
Ja, genau.
Was haben wir noch? Ganz, ganz schnell vielleicht.
Was haben wir noch? Wir haben NTV.
Ja, Notfalltürverschluss.
Okay.
Wir haben noch eine L-Sache.
L-Sache, ja.
Mit TV ist Leichensache mit Tür verschlossen.
Genau. RT-Hub.
RT-Hub, ja. Sag du mal.
Rettungshubschrauber.
Ja, ne? Gott sei Dank.
Thala, ich bin der Meinung, das ist irgendwie, das haben wir...
Thala kenne ich tatsächlich nicht. Was ist denn Thala?
Taschenlampe. Also ich glaube...
Das ist nicht dein Ernst.
Ich glaube auch nicht. Nee,
das muss zu deinem Beginn 1936 gewesen sein.
Aber es gibt auch noch komplizierte, wo ich nicht sicher weiß, ob alles alle Kollegen wissen. Also... SFT, standardisierter Fahrtüchtigkeitstest. Ich glaube, da würde auch nicht jeder so gleich drauf kommen.
Ja.
PSH?
Sag mal.
Personenspürhund?
Ja, doch, stimmt.
Würde man.
Stimmt. Ne? Ja, ich habe auch noch was. An aus Kfz.
Ja.
An aus Kfz heißt, also entweder klaue ich ein Teil, was draußen
Außenspiegel,
ist, Außenspiegel oder wie auch immer, und aus dem Kfz dann eben nicht. Oder man sagt eben Autoaufbrecher am Werk, dann ist ja wieder die gesamte Alarmrotte unterwegs, wenn am Werk fällt.
Und die Diss-Woche ist, glaube ich, keine Woche, wo man andere Menschen disst, sondern das ist die Drogenerkennung im Straßenverkehr.
Ganz genau. Oh, und da kann ich tatsächlich etwas sagen, das darf ich auch als Bürger, weil da verrate ich auch niemanden. Es gibt tatsächlich, ich habe einen Kollegen bei euch kennengelernt, der hat sich richtig darauf spezialisiert, während der Autofahrt Menschen zu erkennen, die Drogen genommen haben. Ja. Und ein tatsächliches Signal ist, wenn Leute sich, also ich mach das auch viel, ich habe in meinem ganzen Leben wirklich noch nie Drogen genommen, ist, wenn du dich zur Seite abstützt. Das heißt, du fährst Auto und liegst aber eigentlich fast mit deinem gesamten Oberkörper über der Mittelkonsole. Ja. Das ist meistens tatsächlich ein Zeichen dafür, dass wenn ein Fuß-DW, ach, das haben wir auch noch nicht, Fuß-DW, Funkstreifenwagen, wenn der hinter dir ist, wird gerne mal die Lampe angezündet und es wird kontrolliert.
Ja. Vielleicht kann ich meine Lieblingsabkürzung noch sagen. Ja. Das ist der Toy-KW. Also jetzt nicht, weil ich häufiger zur Toilette musste, sondern weil es wirklich, ich finde es lustig, dass wir das auch abkürzen, Toy-KW. Und vielleicht noch so ein alter Funkspruch aus der...
Kannst du kurz den Toy-KW einmal benennen?
Achso, ja, Toilettenkraftwagen. Mein Funkspruch aus meiner Urzeit 1982, Michael Eimer, Kava Ladi. Karstadt Warenhaus Ladendieb. Also es war wirklich, ich finde, das muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gesagt wird.
Na, Ladi ist immer noch. Ja, ne? Also Ladi ist immer noch Ladendieb.
Aber Ladi, du denkst ja an Motorrad oder irgendwas, aber nicht daran, dass das jetzt ein Einsatz ist.
Das ist unfassbar. So,
jetzt mach ich auch einen Deckel drauf.
Jetzt stell dir mal vor, du kommst nach Hause und sagst zu deiner Frau, Schatz, wie sieht's aus mit EP Warm?
Genau. Ne?
Ja. Die zeigt dir einen Vogel.
Aber ich bin beeindruckt, es ist eine ganze Menge hängen geblieben bei dir. Und ich würde sagen, 5 Sterne, ne, für deine Quiz.
Danke. So, in der nächsten Folge werde ich euch ganz ausführlich von meiner Hospitanz bei der Hamburger Polizei erzählen. Zu der Zeit ging es in Hamburg richtig ab. Ich durfte die Zivilfahnder bei den Ermittlungen in einem wirklich spannenden Fall begleiten. Und zwar tatsächlich, wie der Zufall es wollte, von Anfang bis Ende.
Immer wieder gingen in Hamburg Autos in Flammen auf, später Gartenlauben und sogar eine Schule. Ein Pyromane, ein Serientäter war am Werk. Der Feuerteufel von Billstedt. Was hat ihn angetrieben? Was muss man bei Verfolgung von Verdächtigen beachten? All das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge.
Genau, der Feuerteufel von Billstedt, die erscheint, Achtung, nach unserer kleinen Winterpause am 21. Januar. Natürlich wieder zuerst in der ARD Audiothek, dort direkt abonnieren. Da freuen wir uns sehr drüber und 2 Wochen später dann auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, wir danken euch fürs Zuhören und möchten jetzt, glaube ich, wirklich mal einen ganz lieben Gruß an die Redaktion des NDR Landesfunkhaus Hamburg rausgeben, denn die unterstützen uns hier wirklich sehr und dafür möchten wir einfach mal
Danke sagen.
Ja. Wir wünschen euch ganz, ganz tolle Weihnachten, schöne Feiertage und einen vor allen Dingen gesunden, sicheren und guten Rutsch ins Jahr 2026, dass wir gesund bleiben und das ist sowieso das Allerwichtigste und passt auf euch auf. Und Ralf, hast du noch irgendwas?
Ja, Gesundheit und genau, passt auf euch und auf eure Lieben auf.
Ja, und das mit dem Feedback, kommt das heute?
Das Feedback, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, wir lieben euer Feedback, auch Danke. Nach Weihnachten und um Weihnachten herum.
Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.